sind in der Bevölkerung eigentlich recht bekannt, wenn man so fragt, eine Umfrage machen würde, hast du schon mal was von den 10 Geboten gehört? Glaube ich, dass die meisten sagen, ja, habe ich schon mal gehört. Aber wenn man eine Umfrage machen würde, was sind denn genau die 10 Gebote, dann sind die gar nicht so bekannt. Ich glaube, du sollst nicht töten, das ist noch so das Bekannteste und dann nimmt es rasant ab. Und ich glaube, auch wenn wir eine Umfrage hier machen würden, glaube ich, dass es kaum einen gibt, der alle 10 Gebote zusammenbekommen würde. Wir sprechen auch nicht häufig drüber, obwohl es ja eine sehr zentrale Textstelle aus der Bibel ist, die auch recht wichtig ist. Und deswegen vielleicht auch ganz gut, dass wir es jetzt mal machen. Sönke hatte letzte Woche schon über einen Satz gesprochen von den 10 Geboten. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Ich möchte heute über einen anderen Satz sprechen. Johannes hat ihn gerade schon erwähnt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Um euch nochmal einen Einblick zu geben, wie die Situation war. Das Volk der Israeliten war 430 Jahre in Ägypten, hat dort 430 Jahre gelebt, die meiste Zeit als Sklaven und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt hat sich die Lebenssituation immer weiter verschlechtert. Der König von Ägypten bekam irgendwann Angst vor dieser großen Volksgruppe, die immer mehr wurde. Plötzlich waren da so viele Ausländer und er fing an, sie zu unterdrücken. Und das steigerte sich immer mehr bis zu dem Punkt, dass er angefangen hat, die männlichen Babys der Israeliten auf öffentliche Anweisung im Nil zu ertränken. Die Leute haben total gelitten und zu Gott geschrien und irgendwann hat Gott einen Mann berufen, angesprochen mit dem Namen Mose. Er soll zum Pharao gehen und die Verhandlungen zur Freilassung dieser Riesenvolksmenge führen. Und dieser Mose macht das auch. Und diese Verhandlungen mit dem König von Ägypten, dem Pharao, gestalten sich äußerst zäh. Es ist ein ewiges Hin und Her, kann man denken. Immer wieder gehen Mose mit seinem Bruder Aaron zum Pharao und sagen eigentlich immer das Gleiche. Gott schickt uns und er sagt, lass mein Volk, lass meine Leute frei. Wir fordern Freiheit für unsere Leute. Und der Pharao reagiert mal so und manchmal mit Wüstenbeschimpfungen, manchmal mit Drohungen, manchmal einmal schmeißt er sie sogar regelrecht raus. Dann gibt er auch wieder nach und sagt, okay, ich lasse euch ja frei und dann bricht er auch wieder sein Wort und dann lügt er und er versucht irgendwelche Kompromisse zu machen. Denn obwohl er ja Angst hat vor ihnen, möchte er sie doch auch nicht gehen lassen, weil er sie halt auch für seine Zwecke braucht. Nämlich für die Arbeit, die sie machen sollen. Aber Mose und Aaron lassen sich da eigentlich nicht auf Diskussionen ein. Sie kommen immer wieder mit der Forderung und sagen, nein, keine Kompromisse, nein, auch die Frauen müssen mit rausgehen dürfen, auch die Kinder sollen freigelassen werden, auch unsere Schafe, auch unsere Ziegen, alle sollen freigelassen werden. Das ist unsere Forderung. Und sie kündigen auch immer wieder dem Pharao und seinen Ministern und der ganzen ägyptischen Bevölkerung die Konsequenzen an, was passiert, wenn sie nicht freigelassen werden. Und Gott gibt ihnen Power, dass sie Wunder tun können und sorgt auch dafür, dass diese Konsequenzen auch tatsächlich passieren. Auch bekannt als die 10 Plagen. Und am Ende werden sie nicht nur freigelassen, sie werden sogar fast aus dem Land rausgejagt. Und dann, 2 Monate nach ihrer Flucht, stehen sie als Riesentruppe plötzlich in der Wüste vor einem Berg, der Horeb oder Sinai. Und sie sind eine riesengroße Truppe, 600.000 Männer. Kinder und Frauen hat man da noch gar nicht mitgezählt. Und die Schafe und die Ziegen auch nicht. Und ich stelle mir das vor, dass das eine total, ja, eine Gruppe ist von Leuten, der völlig Fertigen, die sich da treffen. Das sind Leute, die noch nie in ihrem Leben Urlaub gemacht haben. Die waren noch nie aus Ägypten draußen. Das waren Leute, die ihr ganzes Leben unter lebensgefährlichen, miserablen Arbeitsbedingungen gelebt haben, ausgebeutet wurden. Das sind Leute, die ohne jegliche Rechte aufgewachsen sind, die eigentlich noch nie eine Perspektive hatten, sich vielleicht auch noch nie um Perspektiven Gedanken gemacht haben, weil es irgendwie immer klar war, dass sie eigentlich keine Perspektive haben. Eine Riesengruppe von Opfern, die eigentlich fast alle, würde ich mal behaupten, Opfer von Gewalt geworden sind, die Gewalterfahrung gemacht haben und ganz viele Eltern und ganz viele Geschwister, die mitbekommen haben, wie ihre Kinder, ihre kleinen Geschwister im Nil ertränkt wurden. Traumatisierte Leute und die stehen da alle vor dem Berg. Und dann lesen wir in der Bibel im zweiten Buch Mose, 19. Kapitel, dass Mose auf den Berg geht und Gott dort mit ihm spricht und Gott ruft ihm zu. Sagt den Israeliten, den Nachkommen Jakobs, ihr habt gesehen, wie ich, der Herr, an den Ägyptern meine Macht erwiesen habe. Und ihr habt erlebt, wie ich euch getragen habe, wie ein Adler seine Jungen. Ich habe euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht. Wenn ihr mir nun treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr das Volk sein, das mir von allen Völkern am nächsten steht. Die ganze Erde ist mein Eigentum, aber euch habe ich unter allen Völkern ausgewählt und zu etwas Besonderem bestimmt. Ihr sollt das Volk sein, das mir ganz zur Verfügung steht und mir so ungeteilt dient, als wäre es ein Volk von Priestern. Das sollst du zu den Israeliten sagen. Mose sagt ihnen das und sie sagen, jawohl, das wollen wir. Das wollen wir. Vielleicht ist es das mit eins der schönsten Sachen, was diese Leute seit langer Zeit gehört haben. Dass Gott sagt, ihr soll etwas Besonderes sein. Ihr seid etwas Besonderes für mich. Ich habe euch bestimmt dazu, dass ihr habt einen Auftrag, ihr habt eine Perspektive. Ihr sollt die sein, die mir am allernächsten stehen. Ihr sollt was Besonderes sein. Guckt mal, ich habe euch getragen, wie ein Adler seine Junge trägt. Und ja, ich habe euch wohlbehalten hierhin gebracht zu mir. Und eine zweite Sache finde ich total bemerkenswert. Einmal, das ist halt vielleicht das Schönste, was diese Menschen seit langer Zeit gehört haben. Dass die Leute, die Gott sich hier aussucht, die Leute, die ihm am allernächsten sein sollen, die Leute, die was Besonderes sein sollen, die ein Volk sein sollen von Priestern, das sind die Armen, das sind die Misshandelten, das sind die Ausgebeuteten. Euch habe ich erwählt, ihr sollt meine Leute sein. Und auch das, finde ich, sagt total viel über Gottes Charakter aus, auf welcher Seite er steht. Und zu den Leuten, die Gott sich ausgesucht hat, gehören einmal diese Leute, aber es gehören auch noch die Leute dazu, die sich auf die Seite der Armen, der Misshandelten gestellt haben. Und die Bibel berichtet uns eigentlich nur an einem kleinen Satz, dass es nicht wenige Ägypter waren, die auch irgendwann gemerkt haben, Mann, ich stehe auf der falschen Seite. Ich stehe auf der Seite des Regimes, was absolut üble Taten macht. Ich muss auf die Seite des Widerstands gehen. Ich muss auf die Seite der Armen gehen. Ich muss auf die Seite der Misshandelten mich begeben. Und sie sind mitgeflohen. Sie haben sich der richtigen Seite angeschlossen. Auch sie hat Gott erwählt. Wir haben immer eine Wahl. Und dann feiern sie da draußen einen Gottesdienst, einen Open-Air-Gottesdienst. Und dieser bedarf einiger Vorbereitung. Die Leute sollen 3 Tage sich vorbereiten, sollen gucken, dass sie alles vermeiden, was sie irgendwie unrein macht. Sie sollen ihre Kleider waschen. Und ich stelle mir vor, in der Wüste, mangels Wasser, macht man das auch nicht jeden Monat, dass man seine Kleider wäscht. Es gibt Abstandsregeln von dem Berg. Und nach 3 Tagen beginnt dieser Gottesdienst. Und Gott redet akustisch für alle hörbar. Das kommt relativ selten in der Bibel vor, dass alle das hören. Und es ist irgendwie auch schön, aber auch scheinbar schrecklich, weil es irgendwie einhergeht mit quasi fast allen Naturkatastrophen, die man sich gerade vorstellen kann. Ein Erdbeben passiert dabei, es donnert, es blitzt, der Berg scheint zu explodieren. Und es war sehr, sehr eindrucksvoll, um es mal harmlos zu sagen. Und Gott spricht laut zu ihnen und sagt ihnen diese 10 Worte. In unseren Bibeln steht hier immer die 10 Gebote. Und er fängt damit an, mit diesen Worten. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und die Aussage, die da drin ist, in diesen 10 Geboten oder in diesem Anfang, Johannes hat das eben schon gesagt, dass Gott sich als jemand vorstellt, der Leute befreit. Und diese 10 Gebote haben große Bedeutung. Gott schreibt sie hinterher noch auf 2 Steintafeln. Er schreibt sie selber da rein. Mit eigenem Hand graviert er sie da ein in diese Steintafeln. Und sie sind quasi die Bedingung, der Bund, den er mit diesen Leuten, mit dieser Riesengruppe von Fertigen, von Armen, von problembeladenen Leuten voller Verletzungen und Defizite, mit denen das ist der Bund, die Bedingungen, die er mit ihnen schließt. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und die Bibel sagt, dass Gott sich nicht ändert. Er muss sich nicht weiterentwickeln. Er muss nichts dazulernen. Und er ist immer noch im Befreiungsbusiness tätig. Er ist immer noch ein Befreier. Er ist immer noch, das ist immer noch sein Herzensanliegen. Und als er auf diese Erde gekommen ist, Mensch geworden ist, war das nicht anders. Bei Jesus können wir lesen, im Lukas, der berichtet uns davon, er gibt uns eine Aufnahme davon, wie er in seine Heimatstadt kommt, nach Nazareth, und er ist da schon ein bisschen populär und er geht da wie jeden Samstag in die Synagoge und lässt sich eine Schriftrolle geben. Alle sind schon, die Synagoge ist recht gut besucht, weil er schon ein bisschen bekannt ist, und alle sind auch ein bisschen gespannt, was wird er lesen. Und er lässt sich die Schriftrolle von Jesaja geben und liest eine Stelle vor, die lautet wie folgt. Jesus liest: Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden. Dem Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, indem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Und dann hat Jesus diese Schriftrolle genommen, hat sie so zugerollt, hat sie wieder ins Regal stellen lassen, und alle waren gespannt, okay, was ergänzt er jetzt noch da? Und dann sagt er: Heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund gehört habt, hat es sich für euch erfüllt. Und ich glaube, dass sich dieses Prophetenwort auch für uns erfüllen kann, soll, tut. Und dass es das heute tut, dass es das gestern getan hat, vorgestern, jeden Tag, irgendwo auf der Welt. Dass der Auftrag, zu dem Jesus bevollmächtigt ist, was er drauf hat, was er kann, dass er für die Armen, dass er eine gute Nachricht für die hat, dass er den Blinden und den Kranken verkündet: Ihr werdet gesund werden, und wenn es auf der anderen Seite der Ewigkeit ist, werdet ihr gesund werden, dass er ein gutes Ja für das Herrn ausruft für seine Leute. Und zweimal steht hier, dass er die Gefangenen in die Freiheit ruft und die Misshandelten in die Freiheit bringt. Das ist sein Job. Das ist das, wozu er gekommen ist. Und ich glaube, das tut er auch heute. Und jetzt ist die Frage: was ist dein Ägypten? Was ist der Teil deines Lebens, wo du dir ein bisschen mehr Freiheit wünschen würdest? Das ist eine Frage, über die man vielleicht auch manchmal nachdenken muss, auch erstmal, um sich das bewusst zu machen: Wo würde ich mir in meinem Leben echt mehr Freiheit, mehr Leichtigkeit wünschen? Keine Ahnung. Gibt es irgendwie schlechte Angewohnheiten? Gibt es Sucht? Gibt es eine Bindung an Alkohol, an Pornografie? Gibt es Angst, Unsicherheit, Selbstmitleid, Hass oder schlechte Gefühle, Groll, Rachegedanken, wo du denkst, das kann ich nicht vergeben und das möchte ich auch gar nicht vergeben? Irgendwelche Dinge, auf die du dich eingelassen hast, wie Wahrsagerei oder Hoffnungslosigkeit, die da ist. Wo gibt es Dinge, wo du dir mehr Freiheit wünschst? Wenn du jemand bist, auch hier bei Zoom, der denkt: Mann, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Halleluja, super. Ich liebe es, solche Leute kennenzulernen, die wirklich sagen: Hey, mir, es ist super in meinem Leben. Eigentlich gibt es nichts zu verbessern. Halleluja, dass es solche Leute gibt. Großartig. Ich weiß allerdings, dass es bei vielen irgendwie anders ist. Ich habe auch das Gefühl, dass es bei den meisten anders ist. Zwei Punkte noch, die ich sagen möchte, oder vielleicht drei Punkte, die ich noch sagen möchte, die vielleicht helfen können, ein bisschen was über diese Art und Weise, wie Gott in die Freiheit führt, auch heutzutage, die vielleicht noch helfen können. Erstens, ich glaube, dass bei jedem Menschen, dass jeder Mensch eigentlich richtig gute Grundvoraussetzungen hat, um frei zu leben. Und wenn ich das sage, denke ich selber schon: Moment, das stimmt aber nicht. Es gibt Leute, die in die Verhältnisse, in die reingeboren werden, das ist so kacke, die haben eigentlich gar keine Chance. Aber das, was ich hier an der Stelle mit den Grundvoraussetzungen meine, das ist sozusagen noch weiter zurück, noch tiefer. Gott sagt in der Bibel, dass er an uns gedacht hat, als er das Universum gemacht hat, als er diese Welt gemacht hat, dass er eine Erde wollte, ein Universum, wo du drin vorkommst. Dass er dich gesehen hat, noch bevor du im Bauch deiner Mama herangewachsen bist. Und dass er ein positives Bild von dir hat, einen positiven Gedanken über dir hat. Und das ist eine Grundvoraussetzung, die immer noch da ist. Egal, ob du überhaupt noch irgendwas davon erkennen kannst in deinem Leben. Dieser positive Grundgedanke Gottes, der sehr, sehr tief geht, der sehr, sehr alt ist, noch bevor dein Leben angefangen hat, er ist trotzdem da. Und in diesem Gedanken liegt etwas sehr Gutes, dass du weißt, das hat eigentlich am Anfang gestanden, egal was danach passiert ist. Ein zweiter Gedanke zu dem Thema Freiheit. Die Leute aus Ägypten, die Israeliten, sind irgendwann auch losgezogen, als es ging. Sie haben irgendwie auch alles Mögliche losgelassen. Ich meine, das war nicht gerade toll, was sie da losgelassen haben, weil das war ja ziemlich kacke, wovon sie sich trennen mussten. Und doch, auch wenn das vielleicht kacke ist, wovon du dich trennen musst, ist es vielleicht doch manchmal das, was du kennst, was dein Alltag ist, worin du irgendwo dich auch bewegst. Und es ist nicht leicht für Menschen, etwas aufzugeben, etwas loszulassen. Manchmal verrückterweise sei es noch so kacke. Klar, die Arbeitsabläufe, die Umgebung, die Wohnung, da wo man sich hingelegt hat zum Pennen, auch vielleicht die Kontakte, die man hatte, das alles loszulassen, gehört irgendwie damit zu tun. Frei zu werden hat ganz häufig was damit zu tun, irgendwas loszulassen. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, wie man Affen fängt. Ich habe gehört, man kann eine Kiste bauen, macht ein Loch da rein und das Loch muss nur so groß sein, dass der Affe mit seiner Hand gerade da durchkommt. Und in der Box ist irgendwas, vielleicht eine Kirsche, ein Stück Apfel, was der Affe total gerne haben möchte. Und wenn er mit seiner Hand da reingreift, gerade da durchkommt und dann dieses Stück Apfel umgreift, ist die Faust so groß, dass er nicht wieder rauskommt. Und er ist gefangen. Und solange er es nicht schafft, das loszulassen, ist er gefangen. Und das ist ganz häufig auch bei uns so, dass es irgendwie heißt, etwas loszuwerden. Einer meiner persönlichen Glaubensfavoriten und Vorbilder ist die Frau Corrie ten Boom, Holländerin. Und sie hat mal von einer Erfahrung erzählt, dass irgendjemand ihr mal ganz hässliche Briefe geschrieben hat oder vielleicht auch was in der Zeitung, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwas ganz Fieses über sie geschrieben hat. Und das hat sie total verletzt und das fand sie total ätzend und ungerecht und vielleicht war es auch noch unwahr. Ah, und sie hatte einen richtigen Groll gegen die Leute. Und irgendwann hat sie gemerkt, dass sie diesen Leuten vergeben soll. Und ihr ist das nicht leicht gefallen. Aber sie hat gesagt, Gott, okay, ich werde diesen Leuten vergeben. Ich werde mich nicht mehr an ihnen rächen. Ich lasse los. Und sie hat so ein Gefühl von Freiheit in sich, aber irgendwie, da hat sie das Gefühl, da geht noch mehr. Irgendwie ist da immer noch was kleben geblieben. Und einige Wochen später hat sie so den Gedanken in der Gebetszeit, dass Gott sagt, hey, was ist denn mit der Vergebung mit diesen Leuten? Und sie sagt, ja, habe ich doch gemacht. Und dann bekommt sie den Gedanken, ja, aber die ganzen Briefe und die Zeitungsausschnitte liegen doch alle noch an deiner Schreibtischschublade. Ja und? Ja, wirf sie weg. Und dann merkt sie, oh, fällt mir doch schwer. Was ist, wenn ich den Konflikt, wenn ich den Leuten nochmal begegne, wenn ich den doch nochmal aufrollen will, wenn das nochmal sich wiederholt, dann ist es doch gut, wenn ich die nochmal habe, wenn ich sie alle nochmal nachlesen kann und nochmal genau den Leuten sagen kann und zeigen kann, was sie geschrieben und gesagt haben. Und Gott sagt, lass es los. Ja, aber dann soll ich es wirklich einfach so weggeben? Vielleicht brauche ich es ja doch noch irgendwann mal. Vielleicht gibt es mir doch nochmal Sicherheit, mein Recht irgendwie deutlich zu machen. Und als sie die Briefe weggeworfen hat, kommt Freiheit. Kommt ein weiterer Schritt, Freiheit in ihr Leben. Und irgendwann auch die Gefühle, die meistens so ein bisschen hinterherkommen, die sich auch positiv entwickeln. Ich habe vor einigen Jahren mal so ein seelsorgerliches Gespräch mit jemandem gehabt. Und mitten in dem Gespräch hatte ich so einen Gedanken, ich habe mich an eine Bibelstelle erinnert, wo in der Apostelgeschichte steht, dass dort viele Menschen Christen geworden sind und sie haben wertvolle Zaubereibücher aus ihren Wohnungen gebracht und in die Gemeinde gebracht und dort wurden sie verbrannt. Und die waren nicht billig, die waren richtig was wert. Aber sie haben sich von denen getrennt. Und das war jetzt überhaupt gar nicht in diesem seelsorgerlichen Gespräch, war das überhaupt nicht Gesprächsgegenstand. Und ich habe aber das dann geäußert, hör mal, ich habe gerade diesen Gedanken, du hast mir von so vielen Problemen erzählt und dass so viel Schlamassel in deinem Leben ist und so viel läuft schief und da gibt es auch irgendwie gar keinen Lösungsansatz. Und ich habe gerade an diese Bibelstelle gedacht. Hast du solche Bücher bei dir zu Hause? Und die Person guckt mich an, auch etwas überrascht, und sagt dann, ja, tatsächlich habe ich solche Bücher zu Hause. Und ich so, ja, vielleicht ist das ein Stück für dich jetzt in Freiheit zu erleben. Dann lass uns die doch wegschmeißen. Und dann haben wir erst so darüber diskutiert und sie sagt, ja, aber wenn das jetzt irgendwie auch so Probleme macht, hinterher, wenn ich die zum Altpapier bringe, dann findet die da jemand und dann kriegt der neue Probleme. Ich so, ja, okay, dann nehme ich die mit und ich verbrenne die bei uns im Ofen. Ja, ich möchte aber auch hier nicht, dass du dann Probleme kriegst und deine Familie. Und ich so, ach nee, ich glaube, an dem Punkt bin ich irgendwie sicher, die kannst du mir getrost mitgeben, ich verwahre die auch nicht, ich verbrenne die definitiv. Und als dann irgendwie gar kein Argument mehr da war, die jetzt zuerst genannt wurden, kam eigentlich das eigentliche Argument und die Person sagte, nee, aber irgendwie möchte ich mich noch nicht davon trennen. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber nee, ich bin doch nicht so weit. Ich möchte es doch noch behalten. Schade. Ich glaube, es wäre an dem Tag viel mehr drin gewesen. Frei zu werden hat echt manchmal was damit zu tun, loszulassen. Letzter Punkt, dann könnt ihr von der Band auch schon mal nach vorne kommen, wenn ihr möchtet, ist, dass Freiheit auch immer ein Weg ist. Bei dem Volk Israel konnte man das sehen, es waren zähe Verhandlungen. Eigentlich hätte man ja gut verstehen können, wenn Mose gesagt hätte, okay, ich war beim Pharao, habe gesagt, lass uns bitte frei. Und er hat gesagt, nee, okay, klappt nicht. Habe ich ja direkt gewusst mit der Freiheit. Wir haben es ja versucht. Und dann gehen sie nochmal hin. Und dann kann er ja wieder sagen, ey, ach, das klappt doch nicht. Und es sind total zähe Verhandlungen. Es ist ein weiter Weg. Und auch dann noch kostet es Anstrengung. Und sie gehen in die Wüste hinein, in unbekanntes Gebiet, in auch unbequemes Gebiet. Und es warten neue Herausforderungen. Und frei zu werden heißt auch nicht frei zu bleiben. Es ist ein Weg. Und ich glaube, dass das auch stimmt. Dass das auch ein Stück Realität ist. Manchmal geht Freiheit so, aber meistens, sowohl in der Bibel wie auch in dem, was ich erlebt habe, was viele von euch erlebt haben, es ist ein Weg. Und manchmal ist es auch ein Weg, wo wir zwei Schritte vorgehen und manchmal auch nochmal zwei Schritte zurückgehen, aber es ist ein Weg, aber er lohnt sich. Und Mose hat diesen Exodus, diesen Auszug aus Ägypten angeführt, diesen Befreiungszug aus diesen tausend Problemen namens Ägypten. Und Jesus führt den Auszug aus diesen Problemen dieser Zeit an. Er führt einen Exodus an, noch mit mehr als 600.000 Männern, sondern mit Millionen von Frauen, Kindern und Männern. Und er führt aus dem Problem und aus der Seuche und aus dem Schmerz dieser Welt hinaus. Und jeder kann mitgehen. Das ist ein Weg. Ich sag mal Amen. Und wir werden auch gleich noch irgendwie im Gottesdienst Gelegenheit geben, dass ihr auch gerne auch Geschichten vielleicht erzählen könnt, wo ihr Freiheit zurückgewonnen habt. Und wo wir auch gerne auch füreinander beten können, wenn du das möchtest. Irgendwie wie ein Startschuss. Ja, ich möchte mich auf den Weg machen. Ja, es gibt einen Punkt, da würde ich mir das auch wünschen. Gott ist immer noch im Befreiungsbusiness tätig. Auch heute Morgen.